Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Jesus sagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle mit mir ziehen. Mit diesem Wochenspruch, der über dieser neuen Woche steht, grüße ich Sie alle ganz herzlich und sage auch schon Danke für den schönen Auftakt. Wir haben heute den Sonntag ex Audi, und wer vor 14 Tagen bei Pfarrer Manz da war, der hat das mitgekriegt, wie diese verschiedenen Sonntage heißen. Ex Audi heißt eigentlich: Herr, höre mein Gebet. Und Herr Manz hat dazu gesagt, man kann auch übersetzen: höre es heraus. Aus den vielen, vielen Stimmen vieler Menschen: Herr, höre auch meine Stimme heraus. Heute werden wir uns einen Text anschauen, wo ein Einzelner nach Gott ruft und erlebt, wie Gott ihn hört. Wir beginnen jetzt mit dem Lied 313 im grünen Buch: Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das ist eigentlich noch ein Himmelfahrtslied. 313, alle 5 Strophen. Wir hören aus Psalm 40 einige Verse, ein Gebet von David. Ich harrte des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fragen. Und die dein Heil lieben, lass alle Wege sagen: der Herr sei hochgelobt. Denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Wir beten. Herr Jesus, wir loben dich und wir danken dir, dass wir zu dir, diesem großen Herrn, auch heute Morgen kommen dürfen, dass du unsere Stimme hörst, auch die Stimmen unseres Herzens, was kein anderer Mensch mitbekommt. Hab von Herzen Dank, dass du jeden Einzelnen von uns jetzt auch hier siehst. Danke, Herr, dass wir mit deiner weltweiten Gemeinde verbunden sein dürfen und dass überall auf dieser Erde heute dein Name gelobt wird. Und Herr, wir danken dir, dass wir jetzt vor dir auch in der Stille das aussagen dürfen, was uns heute bewegt, was wir heute auf dem Herzen haben. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Amen. Jetzt singen wir ein Lied, das auf der Folie erscheint, das Sie aber gut kennen: Herr, ich komme zu dir. Nicht mehr. Mir reicht's. Es ist genug. Sagen Sie das manchmal auch? Jetzt langt's. Ich nehme Sie heute Morgen mit in die Wüste. Zu einem Mann, der gesagt hat: es ist genug. Es reicht. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das Wüstenbild haben Sie vorhin schon gesehen. Die Überschrift über diese ganze Auslegung: ein gedeckter Tisch für einen erschöpften Menschen. Erstens ausgepowert. 1. Könige 19 wird unser Text sein. Und ich lese jetzt einmal nur Vers 1 und 2. 1. Könige 19, 1 und 2. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Am Tag zuvor war Elia mit dem ganzen Volk auf dem Berg Karmel. Es war die Vorgeschichte, die in Israel so oft der Fall war, wie es bei uns leider auch oft der Fall ist. Israel hatte wieder Götzendienst getrieben, viele Jahre, und Gott hatte sie gestraft, um sie heimzusuchen, nach Hause zu sich zurückzuholen. Er ließ es 3 Jahre nicht regnen. Und nun war gestern dieser Tag der Entscheidung. Elia mit dem ganzen Volk auf dem Karmel, Sie kennen die Geschichte sicher vielleicht schon vom Kindergottesdienst her. Elia sagt zu dem Volk: Wie entscheidet ihr euch? Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Und dann schlug Elia ein Gottesurteil vor. Die Baalspriester sollten ein Opferstier vorbereiten und er selber auch. Und dann sagt Elia: Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das ist recht. Ein unglaublich anstrengender Tag, der hinter Elia lag. Heute würden wir sagen, Stress pur. Geistig, mentaler Stress. Er musste diesen Tag ja vorbereiten. Er musste mit wachen Sinnen dabei sein und überschauen, was da passiert. Aber es war nicht nur geistig, mental, es war psychischer Stress. Da war ein ganzes Volk gegen ihn und gegen den Gott Israels. Da war dieser König Ahab und seine Königin Isebel. Psychischer Stress, wie wird das alles werden an diesem Tag? Und dann war da auch ganz schlicht körperlicher Stress. Elia musste den Altar, den zerstörten Altar Jahwes wieder aufbauen, den Opferstier zubereiten. Dann am Ende des Tages das Gericht an diesen Baalspriestern vollziehen. Und ganz am Schluss, als es dann endlich wieder anfing zu regnen, heißt es ja, er rannte vor dem König Ahab vom Karmel bis nach Jezreel vor dem Wagen her, 20 Kilometer. Halbmarathon oder so ähnlich, gell? Und über allem ist das nicht nur dieser äußere Stress, sondern dieser geistliche, diese geistliche Anstrengung, dieser Kampf. Da ist der Kampf mit diesen unsichtbaren Mächten der Baals-Religion. Da ist dieser große Wunsch, dass das Volk endlich wieder umkehrt zu Gott. Da ist das intensive Gebet, dass Gott Regen sendet. Elia hatte alles gegeben, alles. Aber es hatte scheinbar gar keinen Erfolg. Ahab sagte Isebel alles, was der böse Elia getan hatte und wie er diese Priester alle umgebracht hatte. Ahab ist nicht beeindruckt, kehrt nicht um zu Gott. Und Isebel, die setzt noch eins drauf. Isebel schwört Rache an diesem Elia. Neue Spannung. Elia ist am Ende. Ich weiß nicht, ob jemand von uns heute Morgen hier ist, der sagt, ich bin auch am Ende. Jemand schreibt einmal, auch Boten Gottes können mutlos werden. Gott lässt sie nicht fallen, sondern richtet sie in seiner Liebe wieder neu auf und gibt Kraft zum Weitergehen. Wie reagiert Elia auf diese Botschaft von Isabel? Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben, kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Helmut Lamparter hat in seinem Kommentar das so schön geschrieben. Er sagte, wenn die Bibel ein Märchenbuch oder ein Roman wäre, dann würde da jetzt stehen, Elia, der furchtlose Held vom Karmel, der 850 Götzenpriestern entgegentrat, stellte sich vor Isabel hin und sagte, wenn eurer königlichen Hoheit mit einem Käpplein voll Blut gedient ist, wohlan. Macht er nicht. Er flieht. Er haut ab. Er kriegt Angst. Er läuft weg bis nach Beersheba. Einmal quer durchs ganze Land. Nicht wahr? Das ist ja, das kennen wir ja schon auch. Da war Elia mehr als 3 Jahre unter Höchstspannung gewesen, hatte sich verstecken müssen vor diesem König. Jetzt endlich kehrt das Volk zurück. Und jetzt tritt so eine gewisse Abspannung ein. Entspannung. Endlich. Wenn man einen Sieg davongetragen hat, dann kommt ganz oft auch eine Stunde der Versuchung. So ähnlich schreibt das Modersohn. Nun tritt eine gewisse Abspannung ein und die nutzt der Feind, um die Kinder Gottes zu überrumpeln. Elia flieht. Läuft um sein Leben. Er ist ein echter Mensch. Martin Luther hat so schön gesagt, die Leute in der Bibel sind keine gemalten Heiligen, so mit Heiligenschein, sondern echte Menschen. Menschen, die einen wunderbaren Schatz haben, ja, aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben. Nicht die starken Helden. Gefährlichste Stunden sind nicht dann, wenn die anderen über den Glauben von uns lachen, sondern eben nach einem Hocherlebnis, vielleicht auch nach einer schönen Konferenz. Gefährlichste Stunden, gerade dann, wenn gerade was ganz gut und schön war. Und da erzählt Modersohn ein sehr alltägliches Beispiel von einem Bruder, der nach einer Konferenz nach Hause kam und viel Segen erlebt hatte. Zu Hause wollte er seiner Frau von diesem Segen erzählen, aber die hatte dafür keine Zeit, sondern sie sagte, gib erst mal den Ziegen ihr Futter. Und das war ihm gar nicht recht, aber er ging dann halt, anstatt von der wunderbaren Konferenz zu erzählen, ging er in den Stall, um nach dem Futter zu gucken. Und dann merkte er, kein Futter mehr da, auf die Wiese, erst mal mähen. Dann hatte er den Korb beinahe voll und als der Korb fast voll war, fiel er um und das ganze Futter verstreute sich. Und dann merkte und dann kam diesem Mann ein Fluch über die Lippen. Tja, aber gell, solche Sachen sind doch so normal. Da hat man gerade so eine Hocherfahrung und dann kommt der krasse Alltag. Und dann greift uns Satan an, an unserer schwächsten Stelle. Satan kennt tatsächlich unsere Schwachpunkte. Nach dieser großen Erfahrung auf dem Karmel wäre Elia wahrscheinlich weniger für Hochmut anfällig gewesen, weil er wusste, das war er nicht. Aber für die Verzagtheit, für die Mutlosigkeit war er anfällig. Gott lässt ihn einen Augenblick mit seiner eigenen Natur allein, um ihm zu zeigen, wie seine Natur beschaffen ist. Den Satz finde ich auch nachdenkenswert. Gott lässt uns manchmal einen Augenblick mit unserer eigenen Natur allein und dann erkennen wir, was da so alles in unserem Herzen steckt. Eigentlich hatte Elia keinen Grund zur Flucht. Eigentlich, wissen wir das, der Gott, der ihn vor König Ahab geschützt hatte, vor diesen vielen Baalspriestern bewahrt hatte, vor diesem ganzen Volk in Obhut genommen hatte, der Gott, dieser starke Gott, war doch auch noch stärker als diese Isabel. Aber er geht weg. Er läuft auf einem Weg ohne Gott. Von da oben, von Jisrael bis nach da unten, nach Beersheba. Und man kann sich schon fragen, was kann da denn alles so mitgespielt haben als Hintergrund, dass Elia das tat? Und vielleicht ist es zuerst einmal ganz einfach die Enttäuschung. Die Enttäuschung. Enttäuscht von diesem Volk, das ihn eben nicht unterstützt. Enttäuscht von diesem König. Enttäuscht von Gott, der das zulässt. Der Isabel so viel Freiraum lässt, der dem Bösen so viel Freiraum lässt. Denkt Elia, ist doch alles umsonst. Warum habe ich mich eigentlich abgemüht? 3 Jahre lang. Hätte ich doch gerade bleiben lassen können, hat doch gar nichts gebracht. Ist doch alles beim Alten geblieben. Warum habe ich um Gottes Ehre gekämpft? Elia verzweifelt an seinem Auftrag. Mein Opfer war umsonst. Und vielleicht haben Sie das auch im Blick auf Ihre Familie schon mal gedacht. Alle die vielen Opfer, die ich da gebracht habe, für irgendwelche anderen Menschen, alles umsonst, hat sich doch nichts geändert. Ist doch nicht besser geworden. Enttäuscht von Gott, weil er vielleicht auch uns manchmal andere Wege führt, als wir es erwarten. Und dann kam vorhin schon Angst. Auf jeden Fall, der hatte Angst. Er lief um sein Leben. Panisch. Den Diener lässt er ja dann noch in Beersheba zurück und dann rennt er selber noch weiter. Halt. Satan hetzt ihn weiter, Elia in der Wüste. 220 Kilometer. Zu Fuß, gell? Satan hetzt ihn quer durch Juda, schreibt einer. Raus aus dem feindlichen Land. Bisher hatte Elia Schritte des Glaubens getan. Jetzt hat er nicht mehr seinen Gott vor Augen. Und das ist so, der Glaube, das Rechnen mit Gott ist nichts, was wir immer und einfach nur so in der Tasche haben, sondern dieses mit Gott Rechnen ist etwas, was wir immer neu praktizieren, üben müssen. Wir haben das nicht einfach nur in der Tasche. Elia hat eine falsche Blickrichtung. Er sieht nicht mehr auf seinen Gott, er sieht auf Menschen und er sieht auf sich. Wie oft habe ich schon Gottes Hilfe erlebt und muss es wieder neu üben. Jeden Tag. Ein Stück Überforderung wird sicher auch dabei gewesen sein. Elia sagt, setzt sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Bei Luther heißt es Wacholder, tatsächlich ist es wohl eher ein Ginster. Es gibt weißen Ginster in der Wüste. Elia ist fertig mit den Nerven. Und dann sagt er auch noch, er rebelliert ein Stück. Er sagt nämlich, Herr, es ist genug. so nimm nun meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Da schwingt schon auch ein bisschen dieser Unterton mit, Herr, ich will nicht mehr, es reicht, es ist genug. Also ich glaube übrigens, das ist ein ganzes Konglomerat verschiedener Gedanken, Gefühle, Erlebnisse in diesem Herzen ist, so wie bei uns eben auch. Es ist genug, Herr, nimm meine Seele, ich kündige. Ich bin nicht besser. Wie Elia, dachtest du seist besser als die anderen Propheten, die es gab? Dachtest du, die Reformation hängt an dir? Dachtest du, Gott kann durch dich mehr wirken als durch andere? Und jetzt hat er den Eindruck, ich bin ein erfolgloser Versager. Gott kann mich gar nicht mehr gebrauchen. Ich bin nicht besser. Er ist müde. Er ist absolut ganz und gar K.O. Ich finde dieses Bild von Sieger Köder sehr schön, wie Elia da sitzt. Aus, Ende. Ich würde Sie gerne bitten, einen ganz kleinen Augenblick zu überlegen, ob Sie gerade im Augenblick in diesen Tagen sich so fühlen wie dieser Elia. Pastor Modersohn hat praktische Hilfen gegen Mutlosigkeit notiert. Im Blick auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Hilfe gegen Mutlosigkeit ist für die vergangenen Hilfen danken. Mich zurückerinnern. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, wo er doch schon geholfen hat. Mutlosigkeit ist vergesslich. Vergiss nicht. Denk zurück an die Hilfen deines Gottes bisher. Hilfe gegen Mutlosigkeit ist es aber auch, den lebendigen, jetzt gegenwärtigen Gott vor Augen zu haben. Der Herr ist ja da. Martin Luther kannte die Zeiten der Mutlosigkeit und eine solche Phase war einmal ziemlich lang und aller Zuspruch war, umsonst, er war bedrückt. Und da empfing ihn seine Frau Käthe, eine sehr weise Frau, eines Tages, als er nach Hause kam, schwarz gekleidet mit einem tief bekümmerten Gesicht. Luther erschrak und fragte, was ist geschehen? Ach, etwas sehr Schmerzliches, etwas sehr Trauriges. Ja, was denn? Denk dir nur, der liebe Herrgott ist gestorben. Und als Luther das hörte, fing er an zu lachen, weil er wusste, das stimmt doch gar nicht. Er lebt. Und um sich daran zu erinnern, schrieb er dieses lateinische Wort vivit, er lebt. An eine Wand, meine ich, dass er es immer sehen konnte. Den gegenwärtigen, lebendigen Gott heute, jetzt vor Augen haben, in dieser Situation, wenn man guckt, wie dieser Elia gerade. Und dem Herrn für die Zukunft mein Vertrauen aussprechen. Elia erwartete nichts Gutes mehr von der Zukunft. Und da erzählt Modersohn von einer Frau, die zu einem Pfarrer kam, um ihre verzweifelte Lage zu schildern. Da sagte dieser Prediger, das viele Reden hat keinen Zweck, lassen Sie uns doch beten. Bitte sprechen Sie mir ganz einfach nach. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich in der Vergangenheit so treu geführt hast. Ich würde dir gern auch meine Zukunft anvertrauen, aber leider sind meine Schwierigkeiten zu groß. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Damit wird deine Gnade nicht fertig. Warum sprechen sie denn nicht? Da sagte die Frau, ja, das wäre ja Gotteslästerung. Und der Pfarrer sagte, Und wenn sie es mir nur sagen, ist das was anderes? Elia lernt, dem Herrn für die Zukunft sein Vertrauen auszusprechen und zu beten. Das ist nämlich wunderschön auf diesem Bild von Köder. Elia hat einen Gebetsschal über dem Haupt. Er betet. Elia spricht mit Gott, er betet in dieser Situation und bleibt Mensch unter Gott. In einer Liedstrophe heißt es, Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert Gott, lästert ihn und Gottes Ehre. Und ich würde jetzt gern mit Ihnen aus diesem Lied 188 die Strophen 3 und 4 singen. 188. Er verlässt den Schwachen nicht. Genau das ist das, was Elia jetzt in dieser Situation erlebt. Wir hatten als erstes ausgepowert, jetzt ein überraschendes Tischlein, deck dich. Wann hatte Elia wohl das letzte Mal was gegessen? Er liegt als ein Häufchen Elend vor seinem Gott. Gott liebt den zerschlagenen Elia so wie den Kämpfer. Luther hat einmal gesagt, je tiefer einer ist, desto besser sieht ihn Gott. Und Gott kümmert sich fürsorglich. Er bewahrt Elia vor dem Tod, er bewahrt ihn auch davor, in der Resignation unterzugehen. Er gibt Elia nicht auf und er ist von Elia nicht enttäuscht. Er kennt seinen Elia doch. Obwohl Elia kündigt, kündigt ihm Gott nicht. Er kümmert sich um sein leibliches Wohl. Er spricht mit ihm, er begegnet ihm, er gibt ihm einen neuen Auftrag. Wie ein guter Arzt kümmert Gott sich tropfenweise um seinen Elia. Da ist es zuerst mal die Sache mit dem leiblichen Wohl. Er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Steh auf und iss. Essen? In der Wüste? Woher? Da gibt's doch nichts. Und dann sieht Elia einen gedeckten Tisch mit Wasser und Brot. Aber er ist wohl so müde, dass er gar nicht so richtig realisiert, was das für ein Wunder ist, das er da gerade erlebt. Elia ist nicht allein in dieser Wüste. Gott hat ihn nicht vergessen. Gott kümmert sich in großer Geduld um diesen Elia. Ein Engel wacht über Elia. Und dann Elia schläft weiter. Sie kennen die Geschichte sicher. Er sah um sich und siehe, zu seinen Häupten lag ein gerüstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Ich finde das einen der schönsten Sätze, den es in der Bibel gibt. Was für ein unwahrscheinlich barmherziger Gott. Gott hält dem Erschöpften keine Strafpredigt, wie wir das vielleicht manchmal tun. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er richtet nicht einmal einen moralischen Appell an ihn. Elia, jetzt bitte, reiß dich ein bisschen zusammen. Und wissen Sie was? Gott analysiert nicht einmal die Situation mit Elia und sagt, das und das und das und das war's. Sondern er gibt ihm zu essen und lässt ihn schlafen. So nüchtern ist die Bibel, dass sie weiß, wir brauchen das, Essen und Schlafen. Und wahrscheinlich kennen Sie dieses Sprichwort, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Da ist echt was dran. Also wir müssen nicht so übergeistlich sein, ja, sondern schon auch lernen, mit unserem Leib verantwortlich umzugehen. Gott weiß, wie anstrengend das war was dieser Elia jetzt hinter sich hat, und er hetzt Elia jetzt nicht weiter. Gott ist kein Sklaventreiber. Elia hatte das ja schon öfters erlebt, dass er da was zu essen kriegte, gell? Das war in der Wüste am Bach Grit. Dann hatte er es erlebt, als er bei dieser armen Witwe war und Mehl und Öl nicht ausgingen, und jetzt eben in der Wüste. Also ob Gott jetzt in diesem Fall Raben geschickt hat, das steht ja nicht drin. Das hat Sieger Köder so gemalt. Aber es wird klar, Gott kann Speise schaffen. Entweder indem er Raben schickt, aber er kann auch aus dem Nichts etwas schaffen. Deshalb mach dir keine Sorgen um dein Durchkommen. Mach dir keine Sorgen um dein Durchkommen. Weg hat er aller Wegen. An Mitteln fehlt es ihm nicht. Also noch einmal schlafen, noch einmal essen. Und dann beim zweiten Mal, der Engel kam und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Elia, es geht weiter. Es ist nicht das Ende. Es geht noch weiter, es gibt noch Zukunft. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Was für eine Ehre für diesen Elia, was für eine Ermutigung, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Was für eine Medizin gegen diesen Gedanken, ich kann es ja sowieso nicht. Ich krieg's ja sowieso nicht hin. Nein, Elia, du hast noch einen Weg. Gott will Elia noch gebrauchen. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Elia kann wieder aufstehen. Er hat wieder Bestand, steht da eigentlich auch. Er kann jetzt wandern. Und das ist eine ganz schöne Strecke, die er da vor sich hat. 40 Tage und 40 Nächte in der Kraft der Speise wandern, das heißt auch, das ist kein normales Essen. Nicht mal das, was unser Koch kochen würde, könnte 40 Tage reichen. 40 Tage, das erinnert uns ja natürlich an die 40 Jahre Israels in der Wüste, wo Gott sie auch mit göttlicher Speise, mit Manna versorgt hatte. Elias Weg ist ein Weg durch die Wüste. Wüste, das heißt öde, beschwerlich, allein, Hitze und eine unglaublich lange Strecke, 300 Kilometer. Könnte sein, dass wir denken, ich gehe gerade auch durch eine Wüste. Öde, allein, beschwerlich. Und nicht nur bei Tag, Elia geht auch bei Nacht, so wie unser Weg manchmal auch bei Nacht weitergeht. Aber wir dürfen üben, unsere Schritte einzeln durch diese Wüstenwege zu gehen. Pastor Modersohn hat es so formuliert: Versuche nicht, den ganzen Weg zu überblicken. Für heute reicht die Gnade aus. Vielleicht vergessen Sie alles, vielleicht können Sie diesen einen Satz mitnehmen. Versuche nicht, den ganzen Weg zu überblicken, das können wir nicht. Aber für heute reicht die Gnade aus. Elia gewinnt eine Distanz zu seinem Erleben, einen Abstand. Mit der äußeren Distanz kommt auch eine innere Distanz. Wir brauchen immer wieder mal die Distanz von unseren schwierigen Situationen. Bis zum Berg Gottes, dem Horeb, bis zu dem Ort, wo Gott ist, bis zum Ort der Sehnsucht, bis zum Ort, wo Gott mit den Israeliten den Bund geschlossen hatte. Dahin geht Elia. Er geht sozusagen ins Heiligtum. Da darf ich auch hingehen, wenn ich so fertig bin. neu gestärkt. Er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Gott beginnt ein seelsorgerliches Gespräch mit Elia. Er lässt ihn nicht alleine in seinen Gedanken, in diesem Gedankenkarussell. Er spricht ihn an: Was machst du hier, Elia? Wie geht es dir? Ein Ausleger hat mal das so umschrieben: Was tust du hier, Auserwählter? In welcher Stimmung, in welcher Geistesverfassung bist du heute Morgen? Du hast vielleicht eine schwere Nacht hinter dir, voll Schmerzen. Du bist gedrückt, mit den Nerven herunter, im Gemüt zermürbt. Du hast gerade eine schwere Erfahrung gemacht, eine böse Nachricht erhalten. Tritt auf den Berg vor dem Herrn. Er wartet auf dich. Was machst du hier, Elia? Elia, bestimme deinen Standort. Das ist gut, wenn wir das immer wieder machen. Elia, das, was du bisher nur mit deinem eigenen Herzen geredet hast, es ist alles umsonst und ich bin nicht besser und es reicht. Sprich das aus. Sprich das aus vor Gott. Was Elia zu sich selbst gesagt hat, das soll er nun vor Gottes Angesicht sagen. Da wird es entgiftet. Nicht bei mir selber bleiben mit meinen Gedanken. Schütte dein Herz aus. Elia darf sich ausklagen. Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Erinnern Sie sich noch, wie unser Sonntag heißt? Ex Audi. Gott hört meine Stimme heraus aus dem vielen lauten Stimmengewirr vieler Menschen. Gott hört meine Stimme heraus. Elia, der Herr sprach: Geh heraus. Geh heraus, tritt hin auf den Berg vor dem Herrn. Geh heraus aus deiner Höhle. Noch ein anderes Bild von Sieger Köhler, der die Höhle unglaublich gut gemalt hat. Elia ist richtig eingeschlossen in dieser Höhle. Geh heraus aus der Höhle der Bitterkeit, des Selbstmitleids, der Angst. Siehe, der Herr wird vorübergehen. Und nun wissen wir, wie die Geschichte weitergeht. Dann kam da zuerst ein starker Wind, dann kam ein Erdbeben, dann kam eine Feuersbrunst, aber der Herr war nicht im Wind, im Erdbeben, in der Feuersbrunst. Aber dieser grandiose Aufmarsch der entfesselten Elemente bringt Elia zum Bewusstsein: Da ist nicht ein ohnmächtiger Gott, sondern ein majestätischer Herr, der diese ganzen Naturgewalten in seiner Hand hat. Freilich, diese ganzen Naturgewalten kommen und gehen und es ändert sich nichts, gar nichts. So wie auf dem Karmel, da war auch Naturgewalt. Und dann kam ein stilles, sanftes Sausen, wie ein Frühlingswind, der leise über die Blüten streicht. Und da im Ton des leisen Wehens ist Gott. So ist Gott. Ich wünsche uns, dass wir das mitnehmen können. So ist Gott. Nicht dieser brutale, harte, zwingende, sondern erbarmende, sanfte, liebevolle Herr. Sünde lässt sich tatsächlich nicht mit Gewalt besiegen, sondern nur durch die sanfte Stimme der Gnade. Was für ein Gott, der so kommt. Elia spricht ja dann auch noch eine Zeit mit dem Herrn und dann sagt der Herr, geh wieder deines Weges. Er gibt Elia einen neuen Auftrag, geh wieder an die Arbeit, geh vorwärts. Gott hat Zukunft und Hoffnung. Gott will Elia gebrauchen. Nun ist der Kontakt zwischen Elia und seinem Herrn wiederhergestellt. Das Gespräch, das liebevolle Fragen, was tust du hier, die Begegnung rührt Elias Herz an und stärkt es auch neu. Gott hat ihm gezeigt, es ist nicht am Ende. Ich bin nicht am Ende. Etwas Neues kann aufwachsen. Es kommt nicht auf Elia an. Es ist und bleibt Gottes Sache. Und er fängt neu wieder an. Es gibt ein schönes Lied. Das heißt, du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Das singen wir jetzt. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns so gut kennst, wie deinen Elia auch. Und dass du bis in unsere tiefsten Herzen hineinschaust, wo wir dich brauchen, in ganz besonderer Weise. Danke, dass du dich Elia zugewandt hast, dass du ihn nicht hast laufen lassen. Danke, dass du so ein geduldiger und auch barmherziger, sanftmütiger Herr bist. Und Herr, wir bringen dir jetzt heute Morgen auch die Menschen, die dich so sehr brauchen. Du siehst die, die am Ende sind mit ihrer Kraft, vielleicht durch Krankheit, vielleicht auf dieser allerletzten Wegstrecke. Du siehst die, die um deines Namens willen leiden. Du weißt um die, die seit so vielen Jahren auch in Kriegsgebieten leben müssen. Herr, wir danken dir, dass dir kein einziger entgeht und dass du Wege hast, wo es keine Wege gibt. Du weißt, wir möchten dich gerne auch für die bitten, die meinen, dass sie ganz stark sind und dich gar nicht brauchen. Bitte erbarm dich doch auch über sie. Und wir bitten dich für dein Volk Israel, dass sie dich als ihren Heiland erkennen. Danke, Herr, dass wir auch all die Menschen, die uns ganz persönlich am Herzen sind, dir so hinlegen dürfen. Und danke, dass du uns jetzt auch hörst, wenn wir miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden Sie gerne für heute in 14 Tagen wieder ein, am 31. Mai. Heute in einer Woche ist ja Pfingsten und im Mutterhaus unser großes Jugendtreffen und wir sind dankbar für jedes Gebet, wenn sie erinnert werden. Man kann für alles beten. Und man kann auch übers Internet kann man auch da zum Teil teilnehmen. Falls Sie Interesse haben, geben Sie ein Pfingstjugendtreffen Eidlingen 2026. Dann können Sie vielleicht was miterleben. Ja, dann bitten wir noch um den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Eine gesegnete neue Woche und Gottes Kraft.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.